Jeder von uns lebt mitten unter Leuten. Wie lebt man mit ihnen zusammen? Im Alltag und egal in welchem Abschnitt meines Lebens ich gerade bin, überall begegne ich Menschen. Diese Treffen können flüchtig sein, vielleicht sehe ich jemanden auch nie wieder. Aber was ist mit denen, die fester Bestandteil meines Lebens sind? Die, mit denen ich mich entscheide, Zeit zu verbringen? Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und mich mit Leuten ausgetauscht, die viel Erfahrung im Zusammenleben haben. Hey, ich bin Lina und ich lebe seit Anfang September in der ÖJC mit. Die Offensive junger Christen ist eine ökumenische Kommunität, in der Familien, Ehepaare und Ledige unterschiedlicher Konfessionen zusammenleben und den Alltag teilen. Mein BFD in eine Kommunität zu machen, war gar nicht unbedingt der Plan. Ich habe einfach nach einem Ort gesucht, ein Überbrückungsjahr vor dem Studium zu machen. Bei den Kennenlerntagen erfuhr ich dann das erste Mal was zu dem Konzept dieser Gemeinschaft. Ich konnte in die Arbeit und den Alltag mit all seinen Besonderheiten reinschauen. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, wie unterschiedlich die Menschen sind, die hier ihr Leben miteinander teilen. Alle waren so freundlich und offen und sehr viel mehr habe ich in den 3-4 Tagen auch nicht mitbekommen. Die Frage fand ich aber spannend. Was motiviert Menschen eigentlich dazu, sich für das Leben in einer solchen Gemeinschaft zu entscheiden? Und das habe ich auch Hannah und Bernhard gefragt.
Ich würde sagen, als Gewinn ist auf jeden Fall zu nennen, dass das Leben in Gemeinschaft für mich was sehr Sinnhaftes hat, dass ich diese Frage nach dem Wozu nicht so oft stelle eigentlich, weil ich das, was sinnvoll ist, sehen kann und spüren kann. Das ist, glaube ich, schon ein Gewinn.
Einerseits ist immer ein bisschen Abenteuerlust dabei, andererseits ist es aber auch die Suche nach Gemeinschaft, nach Beheimatung, nach Freundschaft und natürlich auch irgendwo ja, zu Hause zu sein.
Es hat ja verschiedene Etappen, diese Frage, weil die irgendwie mit dem Leben zu tun hat. Und wenn man jetzt so den größeren Bogen sehen würde, dann würde ich sagen, dass mich gemeinschaftliches Leben schon als Kind und Jugendliche fasziniert hat, da wo ich es kennengelernt habe. Dieses über sich hinausleben oder für was Größeres leben, an was Größerem beteiligt sein, das hat da auf jeden Fall in meiner frühen Biografie seinen Ursprung. Diese Ernsthaftigkeit, mit der Menschen zusammenleben und sich das was kosten lassen, ihr Christsein. Also die meint es ernst, das zeigen sie mit ihrem Leben. Ich glaube, das hat mich fasziniert.
Warum sie sich gerade für die OJC entschieden haben, habe ich in dem Zuge auch gleich noch gefragt. Mir fiel auf, dass die Ausrichtung und die Aufgabe der OJC dabei eine große Rolle gespielt haben. Das christuszentrierte Leben, auch in Bezug auf ein Vorbildsein, war wichtig. Hannah hat konkret davon gesprochen, wo die Bedeutung solcher Orte wie der OJC liegen.
Ich denke immer noch, dass es meiner Grundberufung entspricht, dass mich Jesus da, also mich als Person, uns auch als Ehepaar, aber auch mich als Person da hineingerufen hat. Inzwischen glaube ich auch, dass es damit zusammenhängt, dass ich immer mehr ahne, wie wichtig ihm das ist, dass es Orte gibt, wo wir dem Raum geben, dass Einheit gelebt werden kann, dass wir einander ertragen tatsächlich. Nicht nur so sonntags, sondern dass wir einander lieben und ertragen auf die Länge eines Lebens gesehen. Und dass das Orte braucht, wo man da sehen kann, dass das wirklich funktioniert.
Das fand ich besonders spannend, weil es genau der Anfang einer Antwort auf meine eigentliche Frage ist. Wie gestalte ich das konkrete Zusammenleben mit den Menschen um mich herum? Mit meinem Start in das Jahr hat direkt auch das Alltagsteilen begonnen. Wir als Freiwillige wurden mit eingebunden und in gewisser Weise hineingeworfen. Durch den ganzen Alltag zieht sich ein roter Faden aus Verbundenheit und geteiltem Leben. Durch die sogenannte Liturgie des Alltags, also in den Alltag integrierte feste Gebetszeiten, gemeinsamen Mahlzeiten und intensiven Austausch, erkennt man schnell, Gemeinschaft ist überall. Auch Hannah und Bernhard habe ich gefragt, wie ihr Ankommen in der OEC war und womit sie am Anfang nicht so gut klarkamen.
Ja, also unser Ankommen war 2014. Irgendwann nachts wurden wir vom Flugplatz abgeholt. Und das, was sich bei mir sehr eingeprägt hat, war die Fahrt Richtung Reichelsheim. Und da wir dann wussten, kurz vorher wussten wir dann auch, dass wir aufs Schloss kommen sollen. Und dann war das Schloss an diesem späten Abend, also es war vielleicht 12 Uhr Nacht, war das beleuchtet. Und dann hatte ich den damaligen Leiter vom Schloss, den Ralf Nölling, gefragt, ist das Licht eigentlich immer an für das Schloss? Wird es immer beleuchtet? Und dann sagt er, nein, nur wenn ganz besondere Anlässe sind.
Diese Wertschätzung und das Vertrauen haben Bernhard damals berührt. Er und seine Frau kamen nach 18 Jahren Missionsarbeit in Costa Rica zurück nach Deutschland und suchten einen Ort, um anzukommen. Sie zogen hierher, ohne die OEC davor wirklich zu kennen, und blieben dann 4 Jahre, bis sie in die Gemeinschaft eingetreten sind. Die Entscheidung war für ihn letztlich auch nicht mehr schwer.
Wir haben natürlich auch schon ein gewisses reifes Alter erklommen. Und das macht vielleicht so eine Entscheidung ein bisschen einfacher. Wobei man natürlich trotzdem auch beim Eintritt noch lange nicht überschaut, was es wirklich bedeutet, in der Gemeinschaft zu sein.
Hannah erzählt, wie sie mit ihrer Familie nach 8 Jahren Missionsarbeit aus Argentinien zurückkommt. Der Einstieg war für sie nicht nur leicht, vor allem durch den extremen Szenenwechsel.
Ich glaube, das lässt sich auch nur beantworten aus meiner Situation damals eben raus. Also das war gleichzeitig ein Ankommen in dieser konkreten Gemeinschaft. Ich würde gar nicht sagen, dass diese Gemeinschaftselemente an sich mir jetzt irgendwie neu waren, aber in dieser Gemeinschaft anzukommen und gleichzeitig auch einen Kulturwechsel zu leben. Also ob ich da noch oder ob da auch sowas wie ein Kulturschock noch ab und zu war, das kann schon auch sein. Aber es war auf jeden Fall dieses mit 3 Kleinkindern im wieder alten Land anzukommen und in einer neuen Gemeinschaftskultur auch noch zu landen und dann noch in dem Zustand von einer großen Erschöpfung eigentlich. Also wir hatten wirklich 8 anstrengende Jahre hinter uns und ein großes Bedürfnis nach eben nicht mehr alleine vorne stehen, aber da war auch sowas dabei wie ein bisschen wieder Nahrung und Kraft zu bekommen. Das war so die Ausgangssituation und auf jeden Fall wurden wir sehr offen und freundlich begrüßt. Und man kann sich das schon vielleicht ein bisschen vorstellen, dieses Gekoppeltsein aus Erschöpfung, Vorfreude, großem Sendungsbewusstsein. Da ist natürlich viel, was da schon mitgebracht wird, was auch leicht zu enttäuschen ist.
Sie erzählt, dass vor allem das Eingliedern mit den Kindern schwer für sie war, weil sie als Familie direkt mitten in der Gemeinschaft waren, sie aber auch niemanden damit belasten wollte. Auf so engem Raum jedem Konflikt auszuweichen, ist aber schier nicht möglich. In dem Punkt hatte sie auf jeden Fall Schwierigkeiten.
Und es ist mir auch wichtig zu sagen, dass es auf jeden Fall auch was gestillt hat von dieser Sehnsucht damals. Gerade durch diesen Rhythmus, durch die Liturgie des Alltags, wo ich auch schon sehr früh dran teilgenommen habe, wie Austausch, Lebensgruppe, solche Dinge. Da war auf jeden Fall Gemeinschaft und Mittragen und Nähe und Freundlichkeit und Aufnahme und geistliches Leben, das war da. Und gleichzeitig war es aber auch diese Anstrengung und manchmal auch Überforderung durch das sehr dichte und auch offene Miteinander. Und mir war bis dahin nicht bewusst, wie schwer es mir fällt, meine Grenzen irgendwie zu spüren und zu definieren.
Ich weiß, dass mir der Aspekt, ständig von Menschen umgeben zu sein, eher positiv aufgefallen ist. Allerdings war ich ja auch nur für mich selbst verantwortlich und hatte somit mehr Kontrolle über das, was ich in die Gemeinschaft einbringe. Mit 4 kleinen Brüdern bin ich Menschen um mich herum schon irgendwie gewöhnt und komme gut damit klar. Es ist aber trotzdem etwas anderes, sich bewusst da reinzugeben und an dem gemeinsamen Alltag teilzuhaben. Und genauso gibt es auch die andere Seite vom Pferd. dass man dauerhaft drinsteckt und nie wirklich durchatmen kann. Zu Hause war das ja nicht anders. Manchmal sind einem andere Menschen zu viel und man braucht Zeit für sich. Wie macht man das aber in einer Gemeinschaft wie der OJC? Wie nimmt man sich raus und schafft sich Pausen im gemeinsamen Leben?
Ich genieße dann meine, wir können uns sehr schnell regenerieren, also Gerlin und ich, wenn wir einfach mal ein paar Stunden im Garten sitzen können. Da haben wir wirklich einen schönen Platz, wo wir für uns sein können. Also ich brauche dann auch wirklich keine Menschen um mich rum. Das ist mal ganz wichtig. Zweitens sitze ich auch gerne aufs Fahrrad und fahre einfach mal eine Runde. Oder wenn es dann ganz besonders sein soll, und das passiert leider im Jahr nicht so oft, aber wenn es passiert, dann gehe ich auch mal gern surfen. Und das entspannt mich total und das ist für mich so ein bisschen Inbegriff von Freiheit.
Bernhard bringt den Zwiespalt zwischen Gemeinschaft mögen und eben doch mal zu viel sehr gut auf den Punkt.
Aber wie gesagt, ich nehme gerne ein Bad in der Masse und in den Menschen. Ich bin ein Menschenmensch sozusagen. Ich habe gerne Menschen um mich herum, aber dann gibt es wirklich Zeiten, wo ich wirklich keinen Menschen mehr ertrage und auch niemanden mehr sehen will. Das dauert nicht lange, aber immerhin, ich brauche es auch.
In meinem Gespräch mit Hanna werden auch noch andere Aspekte deutlich. Für sie bedeutet die Gemeinschaft eine große Freiheit, weil sie zu nichts gedrängt und von niemandem unter Druck gesetzt wird. Dadurch kann sie diese Freiheit auch den Menschen um sich herum geben. Hanna nimmt schon eine Spannung wahr zwischen Freiheit und Verbindlichkeit, kommt damit aber auch ganz gut klar. Was ihr schwerfällt, ist, für sich selbst darauf zu achten, sich nicht zu sehr reinziehen zu lassen. Sie merkt, wie sie viele Dinge macht, wo Bedarf ist oder auch nicht so sehr, und hinterher fällt ihr dann auf, dass es zu viel war. In dem Punkt hilft es ihr dann wieder, dass sie um die Freiheit weiß, Grenzen zu setzen. Vor allem bei der Trennung von Arbeit und Freizeit beschreiben Hanna und Bernhard die Schwierigkeit, klare Grenzen zu ziehen. Da man sich seine Arbeitszeit freier gestalten kann als in einem normalen Beruf, liegt es auch in der eigenen Hand, diese Grenzen bewusst festzulegen.
Das Richtige, mal draußen sein, auch dann ein Weg sein. Da habe ich noch nicht so wirklich einen Weg gefunden, mal kurz weg zu sein und dann auch wieder so zu regenerieren. Weil das Schöne und das Anstrengende in unserem Leben ist eben, dass es so rundum ist und dass wir nicht so genau teilen nach, was ist Arbeit und was ist Ruhe, sondern es ist oft fließend. Und dann die Ruheräume wirklich zu finden, zu nutzen, zu schaffen und zu gestalten dann auch noch, das ist eine bleibende Herausforderung für mich. Das schöne, wirklich ein besonderes Geschenk jetzt gerade in diesem Zentrum, wo ja immer Leben ist, ist aber auch, dass ich in die Werkstatt witschen und fliehen kann.
Auch wenn man so gerne wie ich auf diesem Schloss lebt und auch so gerne arbeitet in verschiedenen Sachen, es gibt dann ist das Problem, dass man eigentlich kaum abschalten kann. Man sieht überall Arbeit und muss sich dann wirklich auch disziplinieren und sagen, jetzt ist wirklich genug gearbeitet für heute. Und ich werde es auch nicht alles an einem Tag schaffen können. Und deshalb versuchen wir zumindest den Sonntag wirklich als Sonntag zu halten. Dann werden keine Arbeiten gemacht. Es sei denn, es gibt schönes Wetter und man kann mal nachmittags im Garten ein bisschen was rumbasteln oder rumarbeiten, dann ist das für uns keine Arbeit, aber.
Es ist aber noch deutlich komplexer. Den Alltag zu strukturieren bedeutet nicht nur, Arbeit und Freizeit klar einzuteilen. Es geht auch darum, den Umgang mit den Menschen um sich herum bewusst zu gestalten. Sie sind gleichzeitig Gefährten, Geschwister, Freunde und Arbeitskollegen.
Oder auch über Menschen und da bei uns die Menschen, mit denen wir auch unseren Feierabend vielleicht ab und zu gerne verbringen, oft die gleichen sind, mit denen wir auch arbeiten. Ist das alles, da ist die Vermischung ebenso da.
Mitten in diesen dichten sozialen Verflechtungen entsteht der Wunsch nach geistlicher Ordnung. Und genau da bietet die Liturgie des Alltags einen tragenden Rahmen. Dazu gehört der gemeinsame Start in den Tag mit anschließender Zeit der Stille, eine tägliche Gebetszeit am Mittag und ein Abendmahlsgottesdienst am Freitagmorgen.
Also ich merke, dass es mir hilft, wenn wir die Liturgie des Alltags mit den Freiwilligen leben. Es hilft mir konkret, weil sowas wie den Stille-Auftakt machen wir jetzt ja nur einmal die Woche am Montag. Das heißt, da lesen wir einen Bibeltext. Aber dann weiß ich schon, das ist wieder Startschuss für die Woche. Und das hilft mir, auch am Text zu bleiben oder mich dem nochmal mehr auszusetzen, als ich das vielleicht sonst gemacht hätte, wo ich vielleicht meine Stille anders gefüllt hätte.
Für mich ist die Liturgie des Alltags eine große Bereicherung. Mir geht es da ganz ähnlich wie Hannah, dass ich die Struktur sehr hilfreich finde. Ich weiß gern, wie mein Tag ablaufen wird und was wann dran ist. Mit den Punkten zu immer gleicher Uhrzeit steht schon ein Gerüst und der Rest des Tages hangelt sich daran entlang.
Also die Liturgie des Alltags ist, muss wirklich erkämpft werden und das hat man nicht einfach so in der Tasche. Das heißt, es gibt viele Momente, wo die Arbeit einfach nicht zu Ende ist und trotzdem es Mittag um 12 wird. Und ich habe mir mittlerweile in den Jahren jetzt angewöhnt, dass ich einfach auch vor 12 schon mal auf die Uhr schaue und meine Arbeiten so einrichte, dass ich schon ein bisschen vorher fertig bin mit meiner Arbeit. Oder dann auch, aber auch rechtzeitig den anderen sage, ich kann heute sicher nicht kommen, weil ich unterwegs bin oder so. Aber auch das ist wieder eine Planungssache und auch eine Übungssache, um zu sagen, ich lege ich lege das Mittagsgebet als mein Tageshauptthema fest oder den Tagesmittelpunkt und die Arbeit, die muss drumherum stattfinden. Oder aber ich entscheide mich zu sagen, die Arbeit und wenn es da noch Platz hat, dann nehme ich auch noch das Mittagsgebet. Und ich glaube, da muss ich selber immer wieder drum kämpfen, dass das die Priorität richtig gesetzt wird.
Mittagsgebet konnte ich am Anfang überhaupt nicht leiden. Wirklich jahrelang dachte ich immer, was für ein blödes Mittagsgebet. Dann hat irgendjemand mal gesagt, man dürfte sich erst beschweren über das Mittagsgebet, wenn man selber regelmäßig geht. Das habe ich verstanden und habe dann aufgehört, mich zu beschweren, bin aber immer noch nicht hingegangen, was einfach auch an der Zeit lag, durchs Kochen und Mama sein. Und seit ich jetzt im Rätz wohne, gehe ich immerhin, würde mal sagen, 2 bis 3 Mal die Woche kann ich gehen. Und ich mag es inzwischen richtig gern. Kann ich sagen, an was es liegt, dass ich es jetzt mehr mag als früher, weil es ist noch genau das Gleiche. Aber ich mag es inzwischen. Und das alles, was ich damals empfunden habe, von wegen, man muss da so viel oder das ist so anstrengend, das alles zu bebeten oder so, empfinde ich jetzt nicht mehr.
Die geistlichen Rituale des Alltags können dabei helfen, zur Ruhe zu kommen und sich neu auszurichten. Aber sie bewahren nicht davor, dass im Zusammenleben mit anderen auch Spannungen und Konflikte entstehen. Denn dort, wo Menschen so eng miteinander leben und arbeiten wie in der OJC, bleiben Reibungen nicht aus. Bernhard beschreibt, wie er am Anfang ziemlich zuversichtlich in das OJC-Leben gestartet ist, in der Annahme, dass er mit seiner vielen Erfahrung im Zusammenleben für Themen wie Konflikte gewappnet sei. Er wurde dann aber doch etwas überrascht und beschreibt, wie der Umgang damit ein jahrelanges Lernen war. Ein zentraler Punkt spielt für ihn da die Vergebung.
Und deshalb finde ich auch das Abendmahl jede Woche ein sehr wichtiger Punkt, weil den nehme ich sehr ernst, dass ich Vergebung habe und danach auch weiß, dass ich jedem anderen auch vergeben soll.
Also einmal, es gibt ja ganz unterschiedlichste Arten von Konflikten und ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es ein konfliktfreies Leben gibt, auch nicht innerhalb von uns, also in mir selber ist nicht konfliktfrei, in meiner Familie auch nicht und in der Gemeinschaft schon gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob wir als Gemeinschaft besonders gut drin sind, Konflikte zu bearbeiten, das könnte ich auch inzwischen nicht mehr so sagen. Vielleicht ist uns einfach nur klarer, dass sie da sind und dass sie immer sehr viel mit einem persönlich zu tun haben. Das wissen wir, glaube ich, auch alle. Und dass sie mehr mit mir selber zu tun haben, als ich am Anfang denke.
Ich habe nur gemerkt, dass das ganze Thema in meinem Jahr hier viel präsenter war als in meinem Alltag zu Hause. Und damit meine ich nicht, dass ich hier mehr Konflikte hatte, sondern es wurde einfach bewusster und häufiger thematisiert. Konflikte gibt es überall, aber hier wird aktiv Wert darauf gelegt, sie nicht zu übergehen oder unter den Teppich zu kehren, sondern offen anzusprechen und gemeinsam zu bearbeiten.
Ja, also ist auf jeden Fall so, dass es notwendig ist, mit Konflikten umzugehen, wenn man in Gemeinschaft lebt, weil sie einfach da sind und weil die Menschen ja auch da sind. Und auch wenn ich sonst sehr gut fahren würde mit der Einstellung, die anderen sind halt blöd und ich bin leider der einzig Normale auf dieser Welt, mit dieser Einstellung komme ich in Gemeinschaft halt nicht sehr viel weiter, weil die anderen bleiben da und ich werde mit der Zeit realisieren, dass die Theorie nicht stimmt. Und das heißt, das Ausweichen geht nicht. Und das ist einerseits wieder Last und andererseits wieder Hilfe, weil ich muss damit umgehen.
Letztendlich liegt es bei jedem selbst zu entscheiden, welchem Aspekt man mehr Gewicht gibt. Dem Positiven oder dem Herausfordernden. Um direkt an diesen Gedanken anzuknüpfen, habe ich Hannah und Bernhard gefragt, was sie als negativ oder einschränkend am Leben in Gemeinschaft wahrnehmen und damit zusammenhängt, welche Verluste sie spüren.
Also es ist halt so, wenn ich mich eingeschränkt fühle, dann würde ich sagen. Und von daher, solange ich da nichts habe, ich hab wirklich ein Leben mit größter Freiheit in Sachen kreativ mein Umfeld zu gestalten. Das ist was Großartiges.
Hannah teilt das Gefühl von Freiheit in der Gemeinschaft. Trotzdem sieht sie auch Verluste, die dadurch entstehen. Sie bringt diesen Gedanken eindrücklich auf den Punkt, als sie drei Schlagworte nennt, die sie besonders getroffen haben.
Es gibt diese großen Schlagworte, die haben mich mal ziemlich getroffen, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich die so das erste Mal bewusst gehört habe, dass mit dem Leben in Gemeinschaft oder in dieser Gemeinschaft man bewusst verzichtet auf Reichtum, Ruhm und Ruhe. Das sind alles drei Sachen, die ich gar nicht so schlecht finde inzwischen und die ich manchmal auch gerne mehr hätte. Natürlich klingt es jetzt dramatisch und Ruhe hat auch wieder damit zu tun, worüber wir schon gesprochen haben, über Grenzen setzen oder seine Freiräume sich nehmen, aber trotzdem haben wir uns ein Stück weit entschieden, aus der Ruhe herauszuleben und eben kein so ein beschauliches Ich guck nur nach meinem kleinen Gärtchenleben zu führen. Und Ruhm, schon allein solche Dinge wie verfolgt man in Anführungszeichen eine Karriere weiter oder wie bildet man sich fort oder wie so, also das gibt immer wieder so Zeiten, wo ich denke, ach, wenn es jetzt nach mir ging, würde ich jetzt gern dies oder jenes noch lernen oder dazu da weiterkommen oder so. Kann schon mal sein, dass das auch gar nicht so leicht ist, weil man eben immer im großen Rahmen denkt. Und Reichtum, das ist auch nicht immer ganz so leicht. Vor allem, also ich merke immer, eigentlich glaube ich, kann ich ganz gut leben in diesem Lebensstil, aber wenn ich nebenher noch so einen kleinen Tresor hätte, wo Reisegeld drin ist, dann fände ich es noch schöner.
Auch Bernhard ist nochmal auf das Finanzielle eingegangen. Er sagt dazu, dass er sich immer wieder bewusst unter Gottes Wort stellen und seinen Weg so annehmen müsse. Er möchte diese Hingabe leben und nimmt damit auch die Opfer an.
Also wie gesagt, ich erlebe im Hier und Jetzt sehr viel Erfüllung und bin der Beschenkte nach wie vor. Und von daher, ja, bin ich einfach zufrieden mit dem, was ist.
Wenn man hört, die leben dort in einer christlichen Gemeinschaft, teilen den Alltag, arbeiten zusammen, leben von Spenden und haben daher auch nicht so viel Geld, was sie beispielsweise für Reisen ausgeben können, dann stellt man sich das schnell vor wie eine Bubble. Die sind halt so unter sich und kriegen von der Außenwelt nicht so viel mit. Ich habe das hier aber ganz anders erlebt. Eher im Gegenteil. Die OJC ist international mit ihren vielen Spendenprojekten, Partnern und Freunden in aller Welt. Auch innerhalb der Gemeinschaft leben viele Menschen mit beispielsweise Missionshintergrund, wie ja auch Hannah und Bernhard. Das Interesse für politische Ereignisse und das Zeit- und Weltgeschehen nehme ich als sehr groß wahr. Offene Diskussionen, Gemeinsames Beten sowie öffentliches Engagement sind fester Bestandteil des Alltags. Auch was die Beziehung zur Außenwelt im Allgemeinen betrifft, steht die Gemeinschaft hier in nichts zurück. Der Kontakt nach außen wird nicht eingeschränkt oder verhindert. Bei persönlichen Beziehungen sieht es leider anders aus. Familie und enge Freundschaften aktiv zu leben, erweist sich als deutlich schwieriger. Hanna und Bernhard erzählen beide davon, wie herausfordernd es sein kann, solche Verbindungen im Alltag wirklich aufrechtzuerhalten.
Also in den vielleicht letzten 2 Jahren habe ich tatsächlich gemerkt, dass meine Familie mehr Zeit braucht, von mir aus gesehen. Also ich auch gerne mehr Zeit mit meinen Familienangehörigen verbringen möchte. Und wenn man 4 erwachsene Kinder hat, die irgendwo in Deutschland verstreut oder in der Schweiz und so weiter leben, dann braucht es viel Zeit, um da den Kontakt zu halten. Und das muss man sich schon ein bisschen erkämpfen. Das finde ich, da habe ich manchmal das Gefühl, da habe ich zu wenig Zeit dafür. Aber ansonsten habe ich kaum Außenkontakte oder zu alten Freunden, keine wesentliche Beziehung. Das ist ganz sporadisch oder punktuell, vielleicht einmal im Jahr oder so, dass ich alte Freunde sehe.
Und was Kontakte, richtig gelebte Beziehungen und Freundschaften angeht, das ist schon auch was ich zunehmend in den Blick nehme oder auch bedauere, dass einfach das oft keine Zeit oder viel weniger Zeit ist durch unser dichtes Leben hier. Freundschaften aufrechtzuerhalten, Menschen zu besuchen, die ja alle auch nicht so ganz nah da wohnen. Ja, aber auch da ist wieder eine Frage der eigenen Gestaltung. Man muss sich das wirklich aktiv vornehmen. Aber ja, das stimmt schon. Das ist was schnell zu kurz kommt, weil auch irgendwann der Bedarf an Menschen gedeckt ist.
Das hat auch Bernhard so bestätigt.
Ich bin wirklich manchmal auch kräftemäßig gar nicht fähig, noch mehr Kontakte zu halten oder zu bedienen, weil ich hier in der Gemeinschaft völlig ausgelastet bin. Und da muss ich dann halt immer wieder Abstriche machen oder überlegen, was mir jetzt wichtig ist.
Trotz aller Begrenzungen in Zeit und Kraft, trotz Spannung und Verzicht, Gemeinschaft ist für Hanna und Bernhard nicht bloß ein funktioneller Rahmen, sondern eine tragende Lebensform. Was sie im Alltag herausfordert, ist gleichzeitig auch das, was sie tiefer miteinander verbindet. Das bewusste Versprechen, den Weg gemeinsam zu gehen, mit allem, was dazugehört.
Also ich finde, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir uns als Weggefährten versprochen haben, wir bleiben unser Leben lang zusammen. Das finde ich eine wunderbare Aussicht, wenn man einfach denkt, man darf jetzt hier miteinander kämpfen und arbeiten und irgendwann wird man miteinander mal im Rentenalter sein und auch einfach dieses Vertrauen, das dadurch auch wachsen kann, wenn man miteinander sagt, okay, es gibt Konflikte und wird Konflikte geben. Es wird Glaubensüberzeugungen geben, die nicht ganz miteinander in Frieden einfach nur gleichgeschalten werden können. Wir haben ganz viele Konfliktherde auch in unserem Leben, weil das bringt das Leben einfach mit sich, die verschiedenen Stände, die verschiedenen Befindlichkeiten, die verschiedenen konfessionellen Zugehörigkeiten und dies alles. Und trotzdem, wenn man sich miteinander aufmacht und sagt, wir wollen unser Leben miteinander teilen, die Lösung wird immer nach vorne gesucht und nicht nach hinten. Wenn es nicht mehr geht, dann gehen wir halt auseinander, dann lassen wir es halt sein. Das geht nicht. Sowas ist gar keine Option für uns. Und das finde ich ein sehr wichtiges Element.
Das gemeinsame Leben, wie es in der OEC stattfindet, ist auf keinen Fall die Normalität. In der Welt draußen ist die Begegnungsfläche oft viel kleiner, portionierter. Natürlich hat man überall mit Menschen zu tun. Allerdings sind es verschiedene Settings und Orte. Und man hat immer wieder einen Cut zwischen diesen Begegnungen. Trotzdem sind die Erfahrungen aus dem Gemeinschaftsleben für jegliches Leben außerhalb relevant. Zu lernen, mit meinen Mitmenschen umzugehen, nicht nur für ein paar Minuten, sondern auch dann, wenn es nicht so einfach ist. Das ist für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig. Es ist deutlich geworden, dass Gemeinschaft zu leben nicht leicht ist. Spannung auszuhalten, persönliche Freiheit immer wieder neu verhandeln, sich täglich auf das Miteinander einzulassen. Und das in allen Bereichen. Im Glauben, in Beziehungen, in Verantwortung und Zeitgestaltung. Und auf der anderen Seite steht der große Wert dahinter. Eine tiefe Verbundenheit, nicht nur durch den gemeinsamen Alltag, sondern durch das gemeinsame Ziel, Jesus Christus. Es geht darum, das Evangelium im Alltag sichtbar werden zu lassen. Der Verzicht auf Reichtum, Ruhm und Ruhe ist dabei keine bloße Entbehrung, sondern Teil eines Weges, der auf andere Werte ausgerichtet ist. Treue, Glaube, Hoffnung. Getragen von dem Wissen, dass Gott selbst mitten unter ihnen lebt. Es geht nicht um ein ideales Bild von Gemeinschaft, sondern um den realen Prozess mit allem, was dazugehört. Konflikte, Unterschiede und Grenzen, ebenso wie Versöhnung, Wachstum und Nähe. All das kann ich hier sehen. Und zwar nicht halbherzig, sondern mit Ernsthaftigkeit und Freude. Sie haben sich ganz darauf eingelassen. Nicht für eine Phase, sondern für ein ganzes Leben.
Das finde ich, auch in die Gesellschaft ein wichtiges Signal. Wir sind überhaupt alle keine Menschen, die perfekt sind. Weder schön noch reich noch intelligent nur. Also das alles können wir nicht bieten in großem Maße, aber wir sind trotzdem miteinander unterwegs. Wir dürfen alle Facetten vom Menschsein darf sein. Also Menschen mit viel Kraft, mit wenig Kraft, mit großem biblischem Verständnis, mit großem Glauben, mit kleinem Glauben. Und ich glaube, das ist ein Konzept, wo in die Zukunft zeigt.